Liebe Zuhörende, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge begrüßen. Zu Gast ist heute bei mir Eileen Besser. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und leitende Psychologin und auch als Heimleitung in einem Wohnangebot für Frauen mit Traumafolgestörungen vom Klinikum Warendorf tätig. Ganz herzliches Willkommen an Sie. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Gespräch treffen.
Dankeschön.
Sie unterstützen Frauen, die an Traumafolgestörungen leiden. Der Begriff Traumafolgestörung ist was etwas Schwieriges und ich denke, dass wahrscheinlich nicht alle Zuhörende sofort wissen, was darunter zu verstehen ist. Können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Wie kommt es zu einer Traumafolgestörung und wie äußert sich das?
Ja, also es ist natürlich ein komplexes Thema, aber ich kann es mal kurz und knapp versuchen. Traumafolgestörungen an sich ist erstmal der Oberbegriff für psychische Erkrankungen, die sich infolge von traumatisierenden Erfahrungen zeigen. Traumatische Erlebnisse und Ereignisse sind grundsätzlich lebensbedrohende Ereignisse, die die Unversehrtheit des Menschen infrage stellen. Sie versetzen sie in extreme Angst und Hilflosigkeit und können eben so überfordernd sein, dass normale Anpassungs- und Bewältigungsstrategien, die Menschen, wenn alles gut läuft, im Laufe ihres Lebens erwerben, dann nicht ausreichen oder aus verschiedenen Gründen nicht angewendet werden können. Unterschieden wird häufig nach Typ 1 Traumatisierung. Das wären einmalige traumatische Erfahrungen von eher kurzer oder zumindest begrenzter Dauer, wie zum Beispiel ein schwerer Unfall, ein Überfall oder eine Naturkatastrophe. Und dann wird unterschieden nach Typ 2 Traumatisierung. Das sind andauernde oder sich wiederholende traumatische Erlebnisse wie Gewalterfahrung, Missbrauch, Krieg und oder emotionale Vernachlässigung. Und diese ziehen häufig sehr tiefgreifende und schwere psychische Probleme nach sich, insbesondere wenn sie zum frühen Lebenszeitpunkt eingetreten sind. Dann können halt bestimmte Krankheitsbilder entstehen, und zwar Persönlichkeitsstörungen und dann aber auch die recht bekannte Diagnose der PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörung, oder auch die KPTBS, also die komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Es entstehen aber auch Angststörungen, Depressionen, Essstörungen und dissoziative Störungen verschiedener Ausprägungen. Betroffene leiden dann zum Beispiel an Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation, unter Wiedererleben, nennt man häufig Flashbacks. Sie leiden unter Übererregungszuständen, Stimmungsschwankungen, ja, Essstörungen, Ängsten und vielen anderen Symptomen. Was aber eins der Hauptmerkmale, insbesondere bei frühen und langanhaltenden Traumatisierungen, ist, dass die Bindungs- und Beziehungsfähigkeit der Betroffenen häufig tiefgreifend geschädigt worden ist.
Sie arbeiten ja in einem Wohnangebot. Welche Angebote und welche Unterstützung bieten Sie in diesem Wohnangebot und wie läuft sozusagen ja der Alltag dort ab?
Naja, ist natürlich unterschiedlich. Aber um die Angebote mal ein bisschen darzustellen, kann ich sagen, dass wir neben einer 24-Stunden-Betreuung den Bewohnerinnen einmal in der Woche ein einstündiges Gespräch mit ihrer Bezugspflegekraft anbieten und auch eine psychologische Sprechstunde bei der Bezugstherapeutin. Bei Bedarf gibt es auch die Option, zusätzlich noch stützende Krisengespräche in Anspruch zu nehmen. Wir haben das Angebot, an gemeinsamen Mahlzeiten teilzunehmen. Es gibt ein psychologisch geleitetes Gruppenangebot, Einzelimaginationsübungen, die vom Team angeleitet werden und auch tiergestützte Aktivitäten mit unserem Therapiebegleithund May. Außerdem nehmen ganz viele unserer Bewohnerinnen erfreulicherweise an der Sporttherapie teil, was vielen Betroffenen auch weiterhilft. Und eine Bewohnerfallversammlung gehört auch noch zu unseren regelmäßigen Terminen. Das wären so die internen Angebote. Wenn es jetzt um Angebote außerhalb des Wohnbereichs geht, dann ist es so, dass wir Bewohnerinnen haben, die an der Arbeitstherapie teilnehmen, also auch hier im Klinikum Warendorf. Wir haben aber auch Bewohnerinnen, die externe Angebote in Anspruch nehmen, Tagesstätten, Werkstätten, berufliche Reha oder ähnliche Angebote. Und es gibt auch Bewohnerinnen, die einen Schulabschluss machen, während sie bei uns wohnen, ein FSJ oder auch ein BFD absolvieren, die studieren oder eine Ausbildung anfangen.
Das Angebot zählt ja zu dem sogenannten Bereich der Wiedereingliederung. Wenn Sie kurz die Ziele beschreiben würden, was ist so das Oberziel? Was ist die Herausforderung?
Naja, also Ziele gibt es natürlich viele und die sind auch individuell, aber grundsätzliche Ziele unserer Einrichtung wären ganz allgemein gesagt erstmal die Stabilisierung der Bewohnerin im Hinblick auf die größtmögliche Entwicklung von Selbstständigkeit oder Eigenständigkeit. Und dazu gehört dann neben der Erhöhung der Beziehungsfähigkeit natürlich auch die Herstellung einer ausgewogenen Tagesstruktur und viele therapeutische Schritte wie die Schulung der Wahrnehmung von Emotionen, der adäquaten Regulation eben dieser Emotionen, die Förderung des Selbstwertes, das Erlernen von gesunder Abgrenzung, ist auch ein wichtiger Punkt, die Klärung innerer und äußerer Konflikte, die konstruktive Klärung solcher inneren und äußeren Konflikte und auch die Herstellung dann einer realistischen Lebensperspektive.
Und für wie viele Frauen bieten Sie dieses Angebot an? Also wie viele Plätze haben Sie und wie alt sind die Frauen in der Regel, die so zu Ihnen kommen?
Also wir haben 19 Plätze zur Verfügung, 5 davon eine Etage tiefer in einer WG zur weiteren Verselbstständigung, obwohl es ja schon eine Außenwohngruppe ist. Und oben im Hauptwohnbereich dann eben nochmal 14 Plätze. Wir dürfen und können Frauen ab dem 18. Lebensjahr aufnehmen. Ja, und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Plätze schon überwiegend für junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren so angefragt werden. Es gibt aber keine Altersgrenze.
Für 19 Frauen braucht es ja sicher auch ein relativ großes Team und wahrscheinlich auch ein Team mit verschiedenen beruflichen Hintergründen. Wie sind so Ihre Teammitglieder zusammengesetzt?
Ja, also die Größe des Teams richtet sich natürlich auch nach den berechneten personellen Vorgaben. Aktuell kann ich aber sagen, dass unser Team aus 14 Mitarbeiterinnen im Pflegeteam besteht. Davon sind allerdings 3 studentische Aushilfen, die studieren Psychologie, und 2 Psychologinnen. Wir sind ein multiprofessionelles Team. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen sind Heilerziehungspflegerin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Heilpädagogen, Sozialpädagogin und eben auch die Psychologiestudentin. Wir haben auch gerne Schüler bei uns, die sich in ihrer Ausbildung befinden zur Heilerziehungspflege oder Gesundheits- und Krankenpflege. Und was wir versuchen, ist eine konsistente Teamarbeit herzustellen. Alle Teammitglieder haben deshalb Wissen oder erlernen rasch Wissen über Traumafolgestörungen und die Behandlung dieser. Und wir legen da großen Wert auf möglichst konsistente Zusammenarbeit, professionelle Beziehungsarbeit und möglichst klare Strukturen. Ich glaube, die Arbeit im Team macht uns allen ganz viel Spaß und auch guter Teamzusammenhalt gehört irgendwie zur Basis unserer Arbeit.
Über welche Wege kommen denn die Frauen zu Ihnen in den Wohnbereich? Und natürlich ist immer auch das Thema Kosten eine Frage. Wie sieht es da aus?
Also die Anfragen kommen aus ganz Deutschland, häufig aus Kliniken, Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Folgewohnplätze suchen. Manchmal von den Betroffenen selbst aus dem häuslichen Umfeld oder auch von ambulanten Diensten, wenn irgendwie festgestellt wird, dass die ambulante Hilfe irgendwie im häuslichen Umfeld nicht ganz ausreicht. Vor Einzug muss der Kostenträger eine Kostenzusage für den Wohnplatz erteilen und das ist dann eben immer der jeweils zuständige Sozialhilfeträger. Da muss ein Antrag gestellt werden und wenn der dann bewilligt ist, dann können die Anfragen dann einziehen, sobald ein Platz frei ist.
Wenn die Frauen dann bei Ihnen ausgezogen sind, ist sicher auch das Thema Nachsorge wichtig. Was gibt es da denn an Angeboten und Hilfestellungen für die Zeit danach sozusagen?
Also den Um- und Auszug, das Wohnen bei uns ist begrenzt auf 4 bis 6 Jahre, das bereiten wir ausführlich vor. Und je nachdem, für welchen Weg sich die Frauen entscheiden, können dann auch sehr rechtzeitig ambulante Unterstützungsangebote etabliert werden. Viele Bewohnerinnen nehmen zusätzlich auch schon, während sie bei uns wohnen, externe Ergotherapie, ambulante Psychotherapie oder sowas in Anspruch, sodass diese Angebote dann auch bei einem Auszug, wenn sie in der Stadt bleiben, bestehen bleiben können. Und zusätzlich können dann eben ambulant betreutes Wohnen, ambulant psychiatrische Pflege beantragt werden, sofern es in eine eigene Wohnung geht. Manche entscheiden sich aber auch danach, noch in eine etwas weniger betreute Wohnform zu ziehen oder ähnliches. Das ist unterschiedlich.
In der Corona-Pandemie habe ich sehr deutlich in meiner Arbeit gemerkt, dass Frauen auch in besonderem Maße dadurch belastet waren. Wie hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auch auf Ihre Arbeit gehabt? Also gab es Veränderungen in den Abläufen und in den Hilfsangeboten?
Ja, also die Corona-Pandemie hat uns alle, ja, alle im Gesundheitswesen vor große Herausforderungen gestellt und ja, tut das auch noch immer. Die Hygienevorgaben in Wohneinrichtungen sind ja sehr strikt. Es gab Besuchsverbote, regelmäßige Testungen und auch diverse Angebote standen im Lockdown nicht zur Verfügung. Auch interne Angebote mussten umstrukturiert werden, Gruppengrößen mussten reduziert werden. Ja, die Maskenpflicht natürlich. Also für die Menschen, die in Einrichtungen leben, hat das zu deutlich mehr Einschränkungen noch geführt und auch zu noch höheren Belastungen, zusätzlich zu den Herausforderungen, die sie ja durch ihre Erkrankung haben und die schon bestehen. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir das ganz gut gemeistert.
In dem Wohnbereich, den Sie jetzt betreuen, der nimmt ja ausschließlich Frauen auf. Warum ist das so ein spezifischer Bereich und warum ist das auch wichtig für Ihre Arbeit?
Ja, naja, viele unserer Bewohnerinnen haben aufgrund ihrer biografischen Erlebnisse Probleme in den Bereichen Identität und Selbstwert. Das habe ich vorhin ja schon angedeutet und haben Schwierigkeiten, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren und auch Grenzen wahrzunehmen und auch zu setzen vor allem. Und in Beziehungen sind diese Fähigkeiten ja aber unerlässlich, egal in welchen Beziehungen, um diesen Beziehungen eben nicht schutz- und hilflos gegenüberzustehen oder ausgeliefert zu sein. Und ein reiner Frauenbereich dämmt da mögliche Konfliktfelder doch ein wenig ein und bietet auch einen gewissen Schutzraum in der Zeit der Erarbeitung dieser Kompetenzen. Mir ist aber schon auch wichtig zu sagen, dass es nicht so ist, dass der Wohnbereich eine männerfreie Zone ist. Wir arbeiten mit einem männlichen Arzt zusammen. Männer als Mitarbeiter sind auch herzlich willkommen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit den Sporttherapeuten und darüber freuen sich alle Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen auch sehr.
Wunderbar. Ja, vielen Dank für diese wirklich interessanten Informationen und den Einblick in ja wirklich einen besonderen Arbeitsbereich, den Sie da betreuen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg bei der Arbeit und hoffe, dass Sie viele Frauen auf Ihrem Weg gut begleiten können.
Dankeschön.